Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit Wochen sitzen Schüler aus vielen Ländern Europas zu Hause und sollen dort den regulären Schulstoff lernen. Abschlussklassen gehen immerhin seit dem Ende der Osterferien wieder in die Schule. Nächste Woche folgen die Viertklässler, aber viele Kinder müssen noch warten und damit auch die Eltern. Welche Konsequenzen das wochenlange Homeschooling hat, darüber habe ich mit dem Soziologen Aladin Elmar-Falani gesprochen, Autor des Buches Mythos Bildung und Berater des Schulministeriums in Nordrhein-Westfalen. Dass die Situation für Eltern und Schüler nicht einfach ist, wurde in den letzten Wochen deutlich. Ich habe Aladin Elmar-Falani gefragt, wie unvorbereitet die Schulen waren.
Ja, ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob Eltern und Familien auf so eine Situation überhaupt vorbereitet sein müssen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass Eltern, Familien, das gesamte häusliche Umfeld so wichtig geworden sind wie ja sonst nie. Und deshalb muss man sagen, die Schulen sind nicht gut darauf vorbereitet. Und das hat zwei Aspekte. Einmal ist das Schulsystem sozusagen auf Kante genäht, also schon im Normalzustand in einer knappen Ausstattung. Und zudem sind wir nicht in der Form digitalisiert im Bildungswesen, im gesamten Bildungswesen im Übrigen, wie es die Situation jetzt erfordert hätte.
Für Sie ist der Mythos hinsichtlich der Bildung ja, dass sie alles regeln soll, Ungerechtigkeit oder Ungleichheit beheben soll. Inwiefern wirkt denn hier die Corona-Krise nochmal als Verstärker?
Wir müssen echt davon ausgehen, dass es ein deutlicher Verstärker ist, aber ein Verstärker dessen, was ohnehin da war. Wir haben jetzt keine Forschungserfahrung im Hinblick auf die Beschulung in so einem Ausnahmezustand, aber man kann ein paar Parallelen ziehen. Beispielsweise das sogenannte Sommerloch, dass also in den Schulferien die Ungleichheit größer wird. Man kann also den Schulen vorwerfen, dass sie die Ungleichheit nicht verringern. Aber wenn keine Schule stattfindet, wird es umso schlimmer. Und je länger das Ganze dauert, also Sommerferien sind deutlich schwerwiegender als Herbst- oder Osterferien. Also je länger das dauert, desto deutlicher verstärkt sich die Ungleichheit. Das kann man schon bei einigen Wochen messen. Und wenn das jetzt einige Monate dauert, dann wird es wirklich sehr problematisch. Und was lernen wir daraus? Es geht eigentlich darum, wie wachsen die Kinder auf? Wie ist der Alltag der Kinder? Da geht es um solche Dinge wie Größe der Wohnung, hat man einen Garten oder einen Balkon? Aber auch die Ausstattung der Familie, können die Eltern den Kindern helfen? Wie ist die Stimmung auch zu Hause? Wenn jetzt Eltern Zukunftsängste haben, dann und die Kinder permanent praktisch das erleben, ist es ganz sicherlich nicht förderlich. Aber nicht zuletzt auch, wie ist die Ausstattung der Schule? Wie kommt die Schule mit dem ganzen, mit der ganzen Situation zurecht? Und wie kann sie unter diesen Umständen der physischen Distanz Lernprozesse strukturieren und anregen?
Wenn wir jetzt nochmal das Stichwort Digitalität aufgreifen, was Sie ja eben schon genannt haben, da sind natürlich die, sagen wir mal, sozial schwachen Schichten eindeutig im Nachteil. Da kann sich sicherlich nicht jede Familie für jedes Kind ein Computer, ein Tablet oder ein Handy leisten. Also wie groß wird denn dann der Rückstand sein?
Das lässt sich nicht ganz klar jetzt beziffern. Aber natürlich ist es so, dass es um die Ausstattung mit Endgeräten geht. Nicht zuletzt aber auch um die gesamte Infrastruktur. Also wenn ich mal kurz aus dem Nähkästchen des Hochschulbetriebs plaudern kann, da haben wir jetzt sehr schnell aufgerüstet und haben wirklich viele gute Tools, was bei älteren, also bei Studierenden und älteren Schülern noch ja vergleichsweise übersichtlich ist. Ganz problematisch wird es in der Grundschule. Und wenn wir jetzt vom Hochschulbetrieb ausgehen, da hat die Uni jetzt einigermaßen eine Situation, mit der man arbeiten kann, aber es scheitert jetzt alles daran, dass die Studierenden keine entsprechende Internetverbindung haben. Und wenn man dann noch bedenkt, viele Studierende mussten ihre WG-Zimmer aus den Großstädten aufgeben, weil die ganzen Jobs in der Gastronomie weggefallen sind, dann ziehen sie zu ihren Eltern, häufig auf dem Lande, und die Internetverbindung reicht nicht dafür aus, für diese, ich sag mal, Hightech-Möglichkeiten, die wir jetzt an der Uni haben. Das ist natürlich dramatisch und daran sieht man schon, dass es um ganz viel geht. Es geht nicht nur um die Endgeräte, es geht nicht nur um wirklich lernförderliche Tools, die wirklich was bringen und nicht einfach nur sozusagen einen Notbetrieb aufrechterhalten, sondern am Ende geht es auch darum, wie sind die Internetverbindungen, wenn man es über E-Learning machen möchte. Also da ist wirklich enorm viel, wenn wir jetzt über Grundschulkinder sprechen, also in einem Alter, wo man die Kulturtechniken ja erstmal erlernt, lesen, schreiben, rechnen, dann ist das überhaupt nicht mehr trivial, weil dann geht es auch nicht mehr nur darum, die Geräte zu haben und die Internetverbindung, sondern dann muss man auch wirklich sinnvolle Lerntools haben. Das ist gar nicht trivial, weil wir zum einen erstmal die Situation haben müssen, dass Lehrkräfte damit Erfahrung haben, und zum anderen muss man ja bedenken, gerade wenn man dieses Grundlegende erlernt, und das passiert ja in der Grundschule, muss man beachten, wie sind die Lerntypen, was sind die Lernvoraussetzungen, wie ist die Motivation. Wir übersehen gerade bei kleineren, jüngeren Kindern, dass es das Verhältnis bisher immer so war, eine Zeit lang sitzen sie, dann bewegen sie sich ein bisschen. Die Funktion von den Pausen auf dem Pausenhof, wo sie sich bewegen, wo Kinder miteinander interagieren.
Da wollte ich gerade nachfragen, denn das soziale Miteinander, das ist ja durchaus auch ein wichtiger Faktor fürs Lernen. Und da geht es jetzt nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund. Es gibt ja auch genug Kinder, die aus Familien kommen, wo, sagen wir mal, die Kinder vielleicht vernachlässigt werden oder wo sich nicht in dem Maße drum gekümmert wird, wie es eigentlich sein sollte. Also dieses soziale Miteinander, das ja im Moment wirklich ganz stark fehlt und dass ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, was die Kinder doch stark vermissen. Wie wichtig ist dieser Faktor?
Das ist total wichtig. Also für alle Kinder, weil Kinder sind jetzt im Prinzip ziemlich viel mit ihren Eltern zu Hause und haben kaum mehr Kontakt zu anderen Kindern. Aber natürlich für Kinder aus benachteiligten Milieus umso stärker, denn da war ja bisher die Schule der zentrale Ort, an dem gelernt wird, an dem Erfahrungen gesammelt werden, die man eben zu Hause nicht sammeln kann. Und dementsprechend spielt jetzt das Elternhaus eine enorm große Rolle, ganz allgemein. Und das führt zu einer Verstärkung von Benachteiligung. Davon ist auszugehen, wie stark sie ist, werden wir jetzt in Zukunft noch messen können. Aber dazu kommt genau das, was Sie jetzt auch angedeutet haben, dass die Gesundheit der Kinder, die ist in vielerlei Hinsicht jetzt eingeschränkt, wenn nicht sogar gefährdet. Also Kindeswohlgefährdung werden im Augenblick nicht gemeldet. Bisher haben das immer die Kita-Erzieherin, die Lehrkräfte oder Kinderärzte erkannt, wenn da irgendwas nicht stimmte. Und das können wir jetzt nicht mehr feststellen. Und wir reden auch nicht von wenigen Fällen, sondern das sind über 50.000 Fälle im Jahr, wo Kinder entweder unter verwahrlosenden Verhältnissen leben, vernachlässigt werden, aber auch Gewalt und Missbrauch findet da statt. Und das ist etwas, was man in dem Diskurs jetzt unbedingt berücksichtigen muss, dass es nicht um ein Abwägen zwischen Wirtschaft und Gesundheit geht. Das wäre, finde ich, noch einfach. Aber wenn es darum geht, Gesundheit der Kinder im Shutdown oder Gesundheit der Älteren ohne Shutdown, dann darf man das nicht gegeneinander aufspielen, aber man muss beides sehen. Und Kinder können sich gerade nicht nur nicht bewegen und sind sozusagen kaum in der Möglichkeit, Sport zu treiben, was ja auch alles für die Gesundheit wichtig ist, sondern Kinder können im Augenblick sehr gefährdet sein und wir sehen es nicht.
Also Fazit, es werden sehr viele Kinder mit großem Nachteil aus diesem Shutdown herauskommen. Da stellt sich natürlich die Frage, Sie haben selber mal im NRW-Ministerium für Familien, Flüchtlinge und Integration gearbeitet. Haben die Länder die richtige Entscheidung getroffen mit der wochenlangen Schließung der Schulen?
Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Die Frage ist, was richten wir an, wenn wir welche Maßnahme ergreifen? Ich beneide niemanden, der hier diese Abwägung treffen muss. Denn es geht eben um das Verhältnis von Gesundheit der einen und Gesundheit der anderen. Mir ist nur wichtig, dass man das berücksichtigt, dass man nicht glaubt, wir gehen auf Nummer sicher, wenn wir den Shutdown fortsetzen. Und das wäre dann ein eindeutiger Weg, Nummer sicher. Das ist es nicht. Es ist so, dass wir dadurch an anderer Stelle Probleme verursachen, gesundheitliche Probleme verursachen, Lebenschancen einschränken unter Umständen. Und dementsprechend bin ich jetzt nicht dafür, einfach die Schulen zu öffnen, sondern ich bin dafür, dass man das wirklich systematisch im Diskurs berücksichtigt. Und das tun wir nicht. Wir haben so viel Forschung in den letzten Wochen und Monaten gesehen, die so wirklich im Turbo durchgezogen wurde, und erstaunlich wenig, wo es darum ging, was ist eigentlich mit Kindern, nicht nur was die Infektionen angeht, sondern auch wie die Lebenssituation ist, wie auch Lehrkräfte das erleben. Interessanterweise gibt es ja kaum Berichte darüber, wie Lehrkräfte und Jugendamtsmitarbeiter im Augenblick das erleben, nämlich dass sie wissen, dass bestimmte Kinder in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen und sich, die machen sich Sorgen. Es interessiert nur offenbar nicht so sehr, wie es das Thema eigentlich verdient hätte.
Sie beschreiben einen ganz interessanten Fall in Ihrem Buch Mythosbildung, wo es um ein Kind geht, das aus einer sozial schwachen Familie kommt, das keine Mutter mehr hat. Der Vater ist suchtkrank. Und Sie sagen, eigentlich muss man die Leistungen von solchen Kindern anders bewerten als die Leistung von Kindern, die aus behüteten Verhältnissen kommen, um es mal so zu formulieren. Inwiefern muss man vielleicht auch dann die Leistung der Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus nach diesem Shutdown bewerten?
Ich will es ein bisschen anders formulieren. Nicht die Leistung müsste man anders bewerten, sondern die Potenziale. Also ich bin nicht dafür, dass wir unterschiedliche Maßstäbe bei der Notengebung oder bei der Beurteilung der Leistung anlegen, sondern die Schule hat ja nicht nur die Funktion zu beurteilen, sondern auch zu fördern. Und wenn wir fördern, müssen wir natürlich immer sehen, also was ist die Grundlage dessen, was wir da erleben. Und da muss man ganz klar sehen, wir haben die Situation, dass Kinder, die in bildungsbürgerlichen Familien, in privilegierten Familien aufwachsen, da ist man nah dran an dem, also das Verhältnis zwischen Potenzial und dem, was wirklich realisiert wird, ist nah beieinander. Das ist bei Kindern aus benachteiligten Familien nicht der Fall. Also da ist sozusagen der höchste, die höchste brachliegende Ressource, um das jetzt mal so zu sagen. Da muss man eigentlich anpacken. Die Gefahr ist groß, dass die Situation, die wir jetzt gerade haben, diesen Abstand zwischen Potenzial dieser Kinder und dem, was wirklich realisiert wird, dass dieser Abstand größer wird.
Der Soziologe Aladin Elmafalani über Bildungsgerechtigkeit in und nach der Corona-Krise.